Gestartet haben wir quasi mit einer Sozial- und Gesundheitsberatung und einer allgemeinärztlichen Versorgung. Und dazu muss man sagen, in Hamburg ist es so, dass Hamburg als ein Gebiet von der KV, also der Kassenärztlichen Vereinigung, die quasi mit den Krankenkassen abrechnen, zählt. Das heißt, wenn man sich als Arzt oder Ärztin in Hamburg niederlässt, dann kann man frei entscheiden, wo man sich niederlassen möchte, in welchem Stadtteil. Und es gibt nicht quasi eine Aufteilung nach Bevölkerung in den Stadtteilen, die dann sozusagen nach Bedarf, wo es dann eine bestimmte Anzahl von Hausärzten geben müsste. Das heißt, in Hamburg ist es so, dass ärmere Stadtteile mit wenig Privatversicherten eine viel geringere Ärztinnendichte haben als Stadtteile, die reicher sind oder attraktiver sind. Ottensen, Altona, das sind eher Stadtteile, da gibt es eigentlich eher ein Überangebot an Hausärztinnen gemessen an der Bevölkerung. Und auf der Veddel gab es bis dato nur eine einzige Ärztin, die da gearbeitet hat und die auch nur Halbzeit. Das heißt, auf der Veddel gab es für 5000 Einwohner quasi keine wirklich ausreichende hausärztliche Versorgung. Und die Veddel war auch einer der quasi gemessen an der Bevölkerung unterversorgtesten Stadtteile Hamburgs zu der Zeit. Und genau darüber haben wir dann eine Sonderzulassung bei der KV gekriegt. Das ist total ungewöhnlich. Normalerweise muss man Kassensitze kaufen. Und wir haben dann quasi über so eine Sonderzulassung einen Sitz umsonst bekommen und konnten so diese Poliklinik eröffnen. Auf der Veddel gab es halt bis dato, ich glaube, einen kleineren Gemüseladen, ein paar Cafés und einen Penny für 5000 Einwohner. Und sonst gab es einfach gar nichts. Daher war das einfach wichtig, da eine hausärztliche Versorgung aufzubauen. Und gleichzeitig ist halt für uns eines der wichtigsten Themen, Gesundheit als auch politischen Faktor zu sehen, im Sinne von, dass wir sagen, es ist nicht nur unser individuelles Verhalten oder unser individuelles Glück in dem Sinne, was unsere Gesundheit beeinflusst, sowas wie richtige Ernährung, genügend Sport machen, nicht zu rauchen, also diese ganzen Dinge, die man weiß, die mit Gesundheit in Verbindung stehen, sondern eben auch die Verhältnisse, in denen Menschen leben, die die Gesundheit beeinflussen. Und das ist auch ziemlich gut erforscht. Es gibt da große Studien aus dem angelsächsischen Bereich, die verschiedene, wir nennen das soziale Determinanten von Gesundheit erforschen und zeigen können, dass zum Beispiel Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, von Rassismus betroffen sind, eine höhere Chance haben, chronische Erkrankungen zu bekommen oder auch eine geringere Lebenserwartung haben. Menschen, die in Armut leben, eine geringere Lebenserwartung haben und eine höhere Chance zu erkranken. Schlechte Wohnverhältnisse machen krank und so weiter und so weiter. Also all diese sozialen Verhältnisse, wo auch die Linke insgesamt für mehr Gerechtigkeit kämpft, haben auch alle einen gesundheitlichen Bezug, weil schlechte Arbeitsverhältnisse, schlechte Wohnverhältnisse, Diskriminierung, Armut, sind alles Faktoren, die auch wirklich krankmachend sind. Es ist zum Beispiel so, dass die Lebenserwartung zwischen der reichsten Bevölkerungsgruppe und der ärmsten Bevölkerungsgruppe, da gibt es quasi einen Unterschied in der Lebenserwartung von über 10 Jahren. Und das ist schon ziemlich enorm. Also wenn man zum Beispiel die Veddel als Stadtteil, der einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs ist, was so das Durchschnittseinkommen und Vermögen angeht, mit Nienstedten vergleicht, was eines der reichsten Stadtteile Hamburgs ist, dann gibt es einen Unterschied in der Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren im Durchschnitt, was ja schon echt enorm ist. Und dann kommt halt noch diese totale Unterversorgung von der hausärztlichen oder generell von der gesundheitlichen Versorgung hinzu, weswegen für uns das sozusagen der ausschlaggebende Punkt war, auf die Veddel zu gehen. Und wir versuchen halt nicht nur quasi eine primäre Gesundheitsversorgung zu stellen, wie so eine hausärztliche Versorgung oder eine Sozial- und Gesundheitsberatung, sondern verbinden das mit Stadtteilarbeit und probieren ganz bewusst zu gucken, was sind Themen auf der Veddel, zum Beispiel Mieterinneninitiativen zu unterstützen oder verschiedenste sozusagen Stadtteil-Innis dahingehend zu supporten, dass sie sich selbst organisieren können. Und das nennen wir sozusagen Verhältnisprävention. Das ist so unser großes Thema.
Eure Initiative, die Notwendigkeit hat bestanden, du hast es gesagt. Wie ist denn das angenommen worden von den 5000 Menschen, die auf der Veddel leben?
Ja, das ist eine super spannende Frage auf jeden Fall. Also was halt total hilft, auch für die Stadtteilarbeit, habe ich das Gefühl, ist, dass wir das halt mit einer primären Gesundheitsversorgung verbinden, weil diese primäre Gesundheitsversorgung halt krass fehlt, ne? Also es gibt so bestimmte Rechnungen im ambulanten Gesundheitswesen, wenn man sich quasi als Arzt oder Ärztin niederlässt und quasi ein neues Patientenkollektiv aufbaut, wie schnell das so im Schnitt geht. So, ne? Meistens kommt das aus so einer gesundheitsökonomischen Ecke, aber bei uns ist es halt so, dass wir sehr viel schneller quasi höhere Patientenzahlen bekommen haben, als das für eine Praxis typisch ist. für so eine hausärztliche Praxis typisch ist. Was einfach zeigt, dass der Bedarf auf jeden Fall sehr hoch ist. Und darüber ist es dann halt viel einfacher, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also wir haben ja viel Kontakt auch zu anderen Strukturen, die quasi Stadtteilarbeit machen. Und eine Frage, die sich Stadt- oder so Community-Arbeit immer wieder stellt, ist, wie erreichen wir die Menschen oder wie gehen wir auf Menschen zu? Was sind Themen und so weiter? Und was sind so quasi so Türöffner für so einen Stadtteil? Und bei uns ist das, glaube ich, schon einfach auch dadurch, dass wir so ein Angebot schaffen, was halt eine total hohe Nachfrage hat, sind wir sehr schnell angekommen im Stadtteil. Also wir sind, glaube ich, auf der Veedel relativ bekannt und die Leute kommen auf jeden, also wir kriegen oft das Feedback, dass Leute sehr gerne zu uns kommen. Und es ist halt, wenn man halt Patienten immer wieder sieht, dann kommt man ja auch einfach ins Gespräch über Themen, die die Leute beschäftigt oder zum Beispiel über Stadtteilversammlungen von Stadtteilbeiräten oder so. Und so haben wir dann zum Beispiel von diversesten, also ich würde das jetzt nicht Mieterin-Innis nennen am Anfang, sondern eher so von Unmut in bestimmten Wohnblocks über Sanierungsmaßnahmen oder auch so Ängste vor Umbauten, wo Leute davon bedroht waren, verdrängt zu werden aus der Veedel, darüber dann mitbekommen und es halt geschafft, diesen Raum der Poliklinik auch dafür zu nutzen, diese Mieterin-Innis zu unterstützen und einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich austauschen, gegenseitig organisieren und dann zum Beispiel sich auch gegenseitig beraten können. Richtig gut geklappt hat das beispielsweise bei dem Gebäudekomplex direkt gegenüber von der Poliklinik. Da wollte die Saga diesen ganzen Gebäudekomplex oder will auch immer noch den ganzen Gebäudekomplex sanieren. Und die Leute hatten halt natürlich total berechtigt davor Angst, dass dann sozusagen die Mieten steigen. Und wir haben dann halt angefangen, den ganzen Block dazu einzuladen, in die Poliklinik zu kommen und das einfach mal zu diskutieren. Und das hat angefangen mit so einfach so Austausch zwischen den Mieterinnen dieses Blocks. Und es hat sich halt total schnell gezeigt, dass manche Mieterinnen dann echt krasse Geschichten hatten, zum Beispiel auch von irgendwie, ich habe Schimmel in der Wohnung und die Saga macht überhaupt nichts. Und dann hat irgendwer anders gesagt, ja, dann kannst du Miete mindern, das ist total einfach, das geht so und so. Und POCs, die dann zum Beispiel gesagt haben, wo rauskommt, ist, dass POCs ganz andere Erfahrungen mit der Saga machen als weiße Leute, die da wohnen. Und genau, es hat halt dazu geführt, dass die Leute sich so ein bisschen zusammengeschlossen haben und jetzt so als erstes organisiert hatten, ein Gutachten zu erstellen und es jetzt so Beratung auch mit Mieterhelfen-Mietern gab. Und jetzt wird da eine Auseinandersetzung mit der Saga gegangen, damit das quasi nicht als Modernisierung abgetan wird, sondern als bitter nötige Instandsetzung. Das sind so Beispiele für so Stadtteilarbeit und warum es auch irgendwie hilfreich ist, so eine primäre Gesundheitsversorgung mit dieser Stadtteilarbeit zu verbinden. Gerade im Moment ist es halt so, dass so Projekte, die halt im ambulanten Gesundheitssystem irgendwie innovative neue Konzepte probieren umzusetzen, eigentlich auch politisch sehr breit Zustimmung finden. Mhm. Also das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein, heißt aber auch, dass man vorsichtig sein muss, sich nicht vereinnahmen zu lassen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ne, dass da bei so, sage ich mal, erfolgreich laufenden Geschichten auch auf der Seite der vielleicht das kritisch Sehenden im Zweifel für den nächsten Wahlkampf das Foto vorm Haus gar nicht das Schlimmste sein muss.
Ja, genau.
Um es mal ganz platt zu sagen. Und man auf einmal Fürsprecher hat, die auf der anderen Seite in ihrer Praxis eigentlich die Situationen befördern, gegen die ihr ja eigentlich kämpft mit euren Aktivitäten.
Ja, gerade im Gesundheitswesen gibt es auch viele kontroverse Entwicklung teilweise. Durch die Privatisierung gibt es zwar eine stärkere Ökonomisierung der Krankenhäuser, was halt einerseits dazu führt, dass es halt aus so einer kapitalistisch-wirtschaftlichen Perspektive irgendwie anscheinend mehr Profite gemacht werden kann, was ja in der Politik auch immer gern gesehen wird, aber auf der anderen Seite halt eine gesundheitliche Versorgung auch leidet. So. Und das sieht man auch an allen Enden des Gesundheitssystems im Moment. Und ich glaube, damit so innovativen Konzepten zu kommen, ist halt erstmal gar nicht so aufrührerisch. Ist halt die Frage, wie weit wir diese solidarischen Konzepte halt umsetzen können, flächendeckend. Das wäre halt so ein bisschen der andere Arm. Also das eine ist der politische Bereich auf der Veedel selbst, ne? Leute sozusagen zur Selbstermächtigung zu bringen und dabei sich zu unterstützen, sich zu organisieren für lokale Kämpfe. Und das andere wäre natürlich die Intervention ins Gesundheitssystem, quasi ein Konzept vorzustellen, was irgendwie eine Alternative zu den bestehenden ambulanten Gesundheitssystemen aufzeigen soll. Und da gibt es auch viele Sachen, wo man probieren kann zu intervenieren. Also es gibt in Deutschland, ist das gesamte Gesundheitssystem, aber auch das Ambulante, ist sehr, sehr ärztezentriert oder ärztinnenzentriert. Also durch diese KV, diese kassenärztliche Vereinigung, die quasi diesen Deal mit den Krankenkassen hat, wie sie abrechnen können, ist der Fokus im Gesundheitssystem halt komplett auf Medizinerinnen gelegt. Und ganz oft kollidiert das eigentlich mit den Ansprüchen einer Bevölkerung, wo halt Pflege, psychologische Betreuung oder psychologisches Angebot, soziale Angebote genauso wichtig für ein Gesundheitssystem sind wie einfach die primäre medizinische Versorgung. Und da probieren wir auch über so multiprofessionelle Ansätze und die einzelnen Fachbereiche mehr als gleichberechtigt anzuerkennen und halt auf Augenhöhe miteinander zu agieren.
Also quasi so, wie du beschrieben hast, welche Arbeitsfelder ihr seht und beackert, die auch unter dem Deckmantel von Gesundheitsfürsorge, Pflege und Vorbeugung wahrzunehmen und das nicht sozusagen auf den Bereich zu beschränken, an den man sich wendet, wenn es einem schon so schlecht geht, dass man merkt, man braucht die Hilfe auch. Weil auf dem Weg dahin könnte man auch einiges unter medizinischen Aspekten, wenn man so will, ne, gesellschaftsmedizinischen oder sowas erledigen.
Ja, und auch also einerseits und auf der anderen Seite halt auch auf aus so einer Perspektive heraus halt den Menschen als komplexes Wesen zu begreifen und Krankheit auch als etwas Komplexes zu begreifen, was halt nicht nur darauf basiert, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, halt eine bestimmte Erkrankung habe oder nicht, sondern auch, welche Lebensumstände führen dazu, dass ich diese Erkrankung bekomme. Und ganz oft haben Erkrankungen ja nicht nur medizinische oder biologische Aspekte, sondern auch soziale und psychologische Aspekte. Und das halt als Ganzes zu sehen und dann sozusagen anzuerkennen, dass verschiedene Professionen quasi auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten sollten und nicht Ärztinnen entscheiden, so machen wir das und so machen wir das und so machen wir das. Wir probieren dahin auch, was auch spannend ist, also Löhne anzugleichen. Es ist natürlich so, dass wenn so ein System quasi von einer Berufsgruppe dominiert ist, dann verdient die auch am besten mit Abstand. Ja. Und wir probieren dahingehend zum Beispiel auch Löhne anzugleichen über gleiche Stundenlöhne und so weiter. Wir kriegen das auch ganz gut hin mit den Leuten, die da im Moment arbeiten. Es führt aber auch dazu, dass es für uns, wenn wir zum Beispiel eine Stelle ausschreiben für Medizinerinnen oder für Ärztinnen, schwerer ist, Leute zu finden, die unter den Bedingungen arbeiten wollen, als für Sozialarbeiterinnen. Obwohl wir von vornherein immer ein höheres Patientenaufkommen hatten, als das für eine Praxis in der Phase ihrer Entstehung typisch ist, hatten wir trotzdem nie mehr Einnahmen, als es für eine Praxis in der Phase typisch ist. Das ist halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, ne? Also auf der Fedde, wir haben kaum Privatpatientinnen und im Gesundheitssystem, wie es im Moment funktioniert, sind halt Privatpatientinnen so das lukrative Ding schlechthin für niedergelassene Ärzte, weil halt mit den privaten Krankenkassen man halt viel mehr abrechnen kann, also man kriegt einfach viel mehr Geld. Ja. Weswegen halt Privatpatientinnen im Gesundheitssystem auch öfter eine viel schnellere und gründlichere Behandlung bekommen. Wobei
das hast du sehr gründlich gesagt.
Gründlich auch gar nicht immer nur positiv ist. Also, Privatpatienten werden auch öfter übertherapiert als Kassenpatienten. Ne? Ja. Also es ist eigentlich für niemanden außer die ökonomisch arbeitenden Ärztinnen hilfreich. Aber wir haben halt sehr, sehr wenig Privatpatienten und wir haben von vornherein auch Menschen ohne Krankenversicherung mitbehandelt. Und dadurch, dass wir einfach probieren, auch uns Zeit für die Patientin zu nehmen. Unsere Termine dauern oft länger als in anderen, also verhältnismäßig in anderen Praxen. Und wir halt eher den Fokus darauf haben, wirklich gute Gesundheitsversorgung zu machen, als wirklich ökonomisch zu arbeiten. Und wir haben auch viele multimorbide Patienten, die halt also mit chronischen Erkrankungen, mit diversesten chronischen Erkrankungen und dann meistens noch psychischen und sozialen Belastungen zu uns kommen. Und das sind einfach alles so Faktoren, weswegen wir einfach, obwohl wir eigentlich eine hausärztliche Praxis haben, weniger Geld machen, als es für andere hausärztliche Praxen typisch ist.
Wie könnt ihr euer Konzept an der Stelle so aufrechterhalten, dass ihr alle zusammen der Meinung sagt, ja, so, genau so müsste es sein, das funktioniert gut? Weil es ja am Ende auch eine Abwägung, ne? Ihr könnt jetzt auch in der Poliklinik, kann vermutlich nicht jemand 2 Stunden in einem Behandlungszimmer mit einer Person sitzen, während draußen 30 im Zimmer warten oder so.
Ich glaube, im Moment kriegen wir das ganz gut hin. Wir arbeiten halt auch kontinuierlich daran, Strukturen irgendwie sozusagen für uns zu verbessern. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit ist halt ein super wichtiges Ding für uns. Also wir haben einmal pro Woche eine Teamsitzung, wo wir Fälle besprechen. Wir hatten es jetzt auch schon öfter, dass wir quasi Patientinnen multiprofessionell behandeln, also quasi das und dann auch wirklich mehr Zeit dafür eingeplant. Dann sozusagen dann gibt es Gespräche mit psychologischer Beratung und einem Arzt oder Ärztin und oder einer Sozialberatung oder der sozialen Beratung und einem Arzt oder einer Ärztin zum Beispiel oder mit der Community Health Nurse und versuchen da so gerade komplexe Fälle irgendwie uns auch im Team gegenseitig zu, also durch Fallbesprechungen zum Beispiel gegenseitig zu unterstützen.
Und wie passt ihr auf euch selbst auf?
Das ist auch eine gute Frage und ein wichtiges Thema. Wie Weil gesagt, wir
man
haben.
Man kann sich ja total aufreiben in so einer Arbeit, ne? Also auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen. Wirklich, wirklich richtig krass. Und genau, deswegen machen wir halt sehr viel Supervision, die wir von Personen außerhalb des Kollektivs, die gar nichts mit uns zu tun haben, supervidieren lassen. Und da haben wir quasi eine Supervision für das Kollektiv als Ganzes, eine Supervision für die multiprofessionelle Zusammenarbeit, also alle Fachbereiche. Also alle Fachbereiche in der primären Versorgung und eine Supervision für die Praxis als solche, nur die hausärztliche Praxis. Also genau, das ist halt total hilfreich und gleichzeitig, wir haben dann, wenn es Konflikte gibt, auch zum Beispiel eine Kommunikations-AG und probieren das halt dann, diese Konflikte kollektiv zu lösen. Und bis jetzt, toi toi toi, hat das meistens auch ganz gut geklappt. Aber natürlich im Alltag, wir sind nicht konfliktfrei und auch nicht hierarchiefrei. So, wir probieren es halt nur so hierarchiearm wie möglich zu machen. Ja? Und dann ist es halt total wichtig, Orte zu finden, wo man genau über solche Themen auch reden kann. Und das halt immer wieder reflektiert, immer wieder mit einer guten Kommunikation über solche Sachen reden kann. Also ich glaube, was halt total wichtig ist für uns alle, ist, dass wir merken, es ist nicht nur sozusagen irgendwie eine immer wiederkehrende, gleichbleibende Geschichte, sondern das Projekt wächst. Die allermeisten Sachen, die wir machen, werden gut angenommen. Und wir kriegen auch von den Leuten aus der Veddel und auch bundesweit über diese Arbeit im Syndikat ein gutes Feedback. Mhm. Und ich glaube, das ist, also es braucht schon eine Form von einer Anerkennung für die Arbeit, die man macht, sonst macht es keinen Sinn. Also es muss ja auch da ankommen, wo es ankommen soll. Ne?
Du hast gerade angesprochen, ne, bundesweit. Das bedeutet, und wir wissen das, dass es in Leipzig so ein Projekt gibt, in Berlin. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, auch in Halle sind Leute gerade dabei zu eruieren, inwiefern sich das in der Stadt umsetzen lässt. Wie ist denn diese bundesweite Vernetzung? Wie funktioniert das Syndikat?
Kurz nach der Gründung der Gruppe in Hamburg, also schon bevor die Poliklinik offen war, gab es auch eine Berliner Gruppe, die sich gefunden hat. Und lange Zeit, das war dann, also wie, für uns ist das quasi so unser Schwesternprojekt ganz lange gewesen. Das ist das GEKO, das Gesundheitskollektiv in Berlin. Die arbeiten schon seit längerem an ihrer quasi räumlichen Eröffnung. Die sollte eigentlich schon längst stattgefunden haben, aber wird jetzt wahrscheinlich voraussichtlich nächstes Jahr stattfinden. Wir haben relativ kleinschrittig angefangen und immer quasi neue Bereiche dazu geholt, was jetzt so ein bisschen dazu führt, dass wir zum Beispiel krasse Raumproblematiken kriegen, weil wir einfach nicht so, also von der Räumlichkeit ist quasi an dem Ort, wo wir die Poliklinik haben, gar nicht der Platz sozusagen so groß zu wachsen und wir jetzt uns über verschiedene Standorte auch noch ausbreiten oder verteilen müssen. Und die Berlinerinnen haben eher so ein Konzept, dass sie halt von vornherein mit anderen Projekten zusammen so ein ganzes Haus planen in Neukölln, so eine Art Stadtteilhaus und da von vornherein viel größere Räumlichkeiten planen. Und die beiden Gruppen haben sich immer wieder getroffen und es ist auch total wichtig, also so eine, oder für uns war es auch immer total wichtig, so ein Schwesternprojekt zu haben, von denen wir haben halt immer viel darüber gesagt, so was machen wir und die haben viel darüber erzählt, was sie machen. Wir haben uns gegenseitig gefeedbackt und auch politisch diskutiert über diverseste Themen und Veranstaltungen zusammen gemacht und so weiter. Und es kam dann natürlich schnell der Gedanke, eigentlich reicht es halt überhaupt nicht, wenn es eine Poliklinik in Berlin gibt und eine in Hamburg, sondern eigentlich müsste es irgendwie in jener Kommune und in jedem Stadtteil eine Poliklinik geben oder so ein Stadtteilgesundheitszentrum, damit wir wirklich irgendwie politisch eine Veränderung erwirken können. Und darüber kam dann die Idee, dass wir uns zum Poliklinik-Syndikat zusammenschließen und in andere Städte gehen und Leuten davon erzählen und Leute motivieren, selber solche Gruppen zu gründen. Das ist jetzt auch über die Jahre passiert und es kam dann als erstes aus Leipzig und aus Dresden weitere Gruppen dazu. Und mit den beiden Gruppen aus Leipzig und aus Dresden haben wir quasi dieses Poliklinik-Syndikat gegründet vor 2, 2,5 Jahren. Und jetzt mittlerweile ist eine Gruppe aus Köln dazugekommen und wie gesagt aus Halle bisher eine Einzelperson, die aber gut vernetzt ist, oder zwei Einzelpersonen. Und da entsteht hoffentlich auch bald eine Gruppe. Also, und die in Leipzig haben mittlerweile auch eröffnet. Die haben auch eher so ein Konzept gefahren wie wir. Die haben sogar ohne hausärztlichen Sitz angefangen, sondern einfach nur mit einer sozialen und Gesundheitsberatung und viel Stadtteilarbeit. Die haben auch Räume in Leipzig sich gemietet und genau, die einen Verein gegründet. Und so wächst es jetzt. Wir haben Anfragen aus Freiburg und aus Bremen. Und genau, hoffentlich kann da wirklich eine neue Art von, ja, so eine Bewegung für eine community-basierende Gesundheitsversorgung entstehen, die soziale Punkte genauso im Blick hat wie die individuellen Gesundheitsfaktoren.
Das ragt jetzt schon ein bisschen bei dem, was du sagst und über die Syndikatsidee und die bundesweite Aufstellung geschildert hast, rein in die Frage nach den Perspektiven. Bevor wir da hinkommen, würde ich ganz gern noch mit dir auf das, was sozusagen den April gekennzeichnet hat und bis heute andauert und nach allem, was wir bislang wissen, uns auch noch eine Weile begleiten wird. Nämlich Covid-19-Corona. Im April kam das in Deutschland so an, dass hier Maßnahmen ergriffen worden sind, die sehr gesellschaftlich umfassend waren. Für die Gesundheitsversorgung hat das auch mit sich gebracht, dass offenbar wurde, wie prekär zum Teil auch die Situation ist. Ich sage nur, nicht genügend Masken, nicht genügend Tests und auch ansonsten Ärztinnen und Ärzte und Krankenhäuser selber in einer Situation der Überforderung, zumindest so in der medialen Darstellung, die man vermutlich nicht unbedingt erwartet hätte in dem reichen Land Deutschland und die sicherlich auch im Vergleich zu anderen Ländern, selbst in Europa, immer noch gut ist, keine Frage, aber besorgniserregend allemal. Wie ist es denn bei euch angekommen, diese Covid-19, und welche Konsequenzen hatten die letzten Monate für eure Arbeit?
Bei uns ist es auch wie überall, also schon im März, ziemlich plötzlich angekommen und hat dann ziemlich plötzlich zu Veränderungen geführt. Vielleicht sind wir nicht ganz so stark überrascht worden wie andere Akteure in der ambulanten hausärztlichen Gesundheitsversorgung, einfach weil wir haben halt ziemlich schnell, als klar wurde, okay, das wird auch hier zu Ausbrüchen kommen, probiert, Konzepte zu arbeiten, wie wir damit umgehen und was wir für sinnvoll erachten und nicht erst auf quasi politische Anweisungen gewartet. Mhm. Das hat echt dazu geführt, dass wir so gefühlt vielleicht einen ganz mini kleinen Schritt, also ich würde jetzt nicht sagen einen Schritt, aber so einen kleinen Schritt voraus waren. Und wir haben es so gemacht, dass wir eigentlich, und das ist eigentlich auch voll zentral für uns und das ist auch schade, dass das so nicht mehr funktioniert. Eigentlich haben wir quasi, ist für uns, ist der quasi Empfangsraum oder Warteraum ist so das Herzstück der Poliklinik. Also der Raum, in den du reinkommst, der ist auch super groß. Es ist auch nicht wie so ein klassischer Warteraum in so eine kleine Ecke in der Arztpraxis, sondern das ist halt eher so wie so ein Café gestaltet. Also es gibt so runde Tische, wo halt Leute drumherum sitzen können. Die Wände sind schön gestaltet, auch mit interaktiven Sachen, an denen man sozusagen teilhaben kann. So, da war jetzt lange Zeit hing da eine Vettelkarte, wo man Orte auf der Vettel markieren konnte. Das ging natürlich so, als das mit Corona angefangen hat, nicht mehr. Und wir mussten, gerade weil wir ja auch viele kranke Patientinnen haben, da eine Form von, man nennt es so Triage, also quasi eine Vorsortierung, das hört sich sehr böse an, der Patientin führen, einfach dahingehend, hat die Person, die zu uns kommt, irgendwelche Infektionssymptome, also Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, irgendwie solche Symptome, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen könnte. Von den anderen Patienten, die wir ja auch weiter behandeln müssen, quasi zu trennen. Und das haben wir so geregelt, dass wir quasi die Leute schon am Fenster empfangen und es dann für eine Stunde pro Tag haben wir eine Infektsprechstunde eingerichtet, in der wir einen Raum haben, wo wir Abstriche machen können, also Tests machen können für Corona und die Leute halt, die mit Covid-Symptomen kommen, gesondert untersuchen, was also in Beziehung auf, dass wir unsere Mitarbeiterinnen auch schützen, indem wir quasi das mit Schutzausrüstung machen. Der Rest funktioniert dann eigentlich weiterhin so, wie vorher, also in der Arztpraxis selbst, und hatte aber sozusagen als Konsequenz dazu geführt, dass wir im März erstmal quasi alle anderen Bereiche außer die Praxis quasi ausgelagert haben zu anderen befreundeten Stadtteilprojekten. Und die psychologische Beratung, die Sozialberatung haben sowieso erstmal online stattgefunden und sind dann so peu à peu, ne, wie das dann mit den Lockerungen einherging, wieder zu persönlicher Beratung gewechselt und dann später und jetzt halt auch wieder zurück in unsere Räume. Das war so ein bisschen vielleicht so ganz grob umfasst das, was in der primären Gesundheitsversorgung sich geändert hat. Auf der anderen Seite haben wir sehr schnell auch gemeinsam damals mit Leipzig und Berlin Konzepte für solidarische Nachbarschaftsstrukturen in den Stadtteilen, in denen wir uns befinden, aufgebaut. Und es gab dann, wir haben das Vettel solidarisch genannt und haben so Strukturen eingerichtet, wo wir auf verschiedenen Sprachen über Hygienemaßnahmen aufgeklärt haben und die in den Häusern aufgehängt haben. Gleichzeitig haben wir eine Telefonhotline eingerichtet für Menschen, die Hilfe anbieten oder Hilfe brauchen, um Leute quasi zu vernetzen. Das ging auch einher mit einer Telegram-Gruppe und hat dann dazu geführt, dass es halt, also am Anfang täglich, ich glaube später ist es dann so ein bisschen, haben wir es ein bisschen zurückgerudert, aber gerade in der Zeit des sogenannten Lockdowns so gab es dann täglich eine Telefonhotline, wo Leute anrufen konnten, um sich irgendwie zu sagen, so ich brauche Hilfe beim Einkaufen oder ich würde gerne helfen damit, wenn Leute irgendwie nicht mehr aus dem Haus wollen oder können, weil sie irgendwie zur Risikogruppe gehören, solche Geschichten. Und da hat es auch total geholfen, dass wir halt, also da hat es auch nochmal irgendwie gezeigt, diese Form von primärer Gesundheitsversorgung und Stadtteilarbeit, dass das gut harmonieren kann. Insofern, als dass zum Beispiel wir auch von der Praxis aus einfach unsere älteren multimorbide Erkrankten, also mit verschiedenen Erkrankungen, verschiedenen chronischen Erkrankungen erkrankten Patientinnen, um die wir uns quasi Sorgen gemacht haben, angerufen haben, von dieser Möglichkeit des Hilfeangebots berichtet haben und denen generell so ein bisschen so eine Aufklärung zu, was ist jetzt sinnvoll, in Corona-Zeiten gegeben haben. Ich glaube, wir haben dadurch auch viele Leute erreicht, die von den, ich sag mal so, vom normalen Medienfeld quasi, also wie jetzt, also ne, wie das Robert-Koch-Institut oder so, nicht erreicht werden, weil es, also am Anfang gab es auch, also mittlerweile gibt es das ja alles, ne, dass auf verschiedenen Sprachen, man weiß, es hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass es bestimmte vertrauensvolle Medien gibt und bestimmte, die vielleicht nicht so vertrauensvoll sind, aber gerade am Anfang war es halt, glaube ich, total wichtig, da auch so mit so Aufklärungsarbeit so ein bisschen auf die Leute zuzugehen. Also dann gab es so eine Phase für uns natürlich, in der wir super viel telefoniert haben, auch in der Praxis, weil einfach die Patientinnen Angst hatten, vorbeizukommen und sich quasi telefonisch gemeldet haben. Das haben wir dann, konnten wir überbrücken, indem wir, es gab ja diese Phase, wo man auch vom Telefon aus Leute krankschreiben konnte. Genau. Und so langsam pendelt sich aber so eine Form von auch ja, so ein bisschen neuer Normalität, würde ich sagen, ein. Und die Abläufe haben sich sozusagen der Situation so ein bisschen angepasst. Und gleichzeitig, es lag ja, als es angefangen hat mit der Corona-Pandemie, einen ziemlich starken Fokus auf den Intensivstationen. Was ja überhaupt nicht verkehrt ist, weil total viele Leute ja intensivpflichtig geworden sind. Aber das war ja immer so das Ding, ne? Also wir brauchen jetzt, um auf diese Pandemie reagieren zu können, brauchen wir genügend Intensivbetten, ne? Und daran wurde ja auch gemessen, wie stark quasi Länder von Corona betroffen sind, ob sie sozusagen gerade in Europa genügend Intensivbetten für die Behandlung von den Patienten vorliegen oder nicht. Ja. Und am Anfang ist ja Italien oder Norditalien am stärksten betroffen gewesen, gerade die Lombardei. Und da gab es ein interessantes Paper zu, also so ein wissenschaftliches Paper dazu, dass es eigentlich in so einer Pandemiesituation auch super wichtig ist, also ein funktionierendes ambulantes Gesundheitssystem zu haben, was community-zentriert ist. Ne? Mhm. Und das, finde ich, hat sich bei uns auch gezeigt. Also es gibt da jetzt noch keine harten Zahlen und ist auch die Frage, ob man das so messen kann. Aber ich denke schon, dass ein ambulantes Gesundheitssystem, was quasi auch Arbeit in den Stadtteilen, in dem es ist, macht, Leute viel besser in so einer Pandemiesituation erreichen kann. Ne? Also es wäre, glaube ich, so perspektivisch wird es, glaube ich, auch jetzt wichtiger, nicht nur über diese stationäre Behandlung von den Patienten nachzudenken, sondern auch zu gucken, wie können wir mit einer starken gesundheitlichen Stadtteilarbeit Prävention gegen Ausbruchsgeschehen betreiben.
du hast es schon gesagt, ne? Die Idee über das bundesweite Netzwerk an vielen Stellen so etwas entstehen zu lassen, vielleicht auch innerhalb von Hamburg an anderen Stadtteilen sowas entstehen zu lassen, als ein Standbein der medizinischen Versorgung, wenn man so will, ne? Die durch inzwischen, du hast dieses Paper zitiert, ja offenbar auch wissenschaftlich Beachtung findet und Widerhall. Wie sehen die aktuellen Entwicklungsperspektiven für die Vettel aus, ganz konkret? Du hast vorhin was gesagt von einem Hebammenprogramm, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, ihr seid immer noch dabei, eure Aktionsfelder zu erweitern. Was sind denn die konkreten Visionen?
Genau, in der primären Versorgung ist jetzt das Letzte, also eine unserer großen Visionen gewesen, diese Community Health Nurse aufzubauen. Das ist quasi, geht ja auch so ein bisschen in die Pflegefrage im ambulanten Bereich aber. Und zwar ist es so, dass es eine Entwicklung dahin gibt, es gibt schon eine Entwicklung dahingehend zu sagen, Pflege nicht mehr als zuarbeitenden Beruf für Ärztinnen zu verstehen, sondern als eigene Fachrichtung mit eigenen Fachdisziplinen zu verstehen. Und das zeichnet sich ja auch dahingehend wieder, dass es mittlerweile auch Pflegewissenschaften als Studium gibt, mit jetzt sogar Masterstudiengängen. Und dass es immer mehr auch so quasi Wissenschaft in Richtung Pflegearbeiten gibt oder wissenschaftliche Forschung in Richtung Pflegearbeiten gibt. Und das wird halt begleitet davon, dass auch das Berufsfeld der Pflege erweitert wird und selbstständiger wird. Und genau da wäre halt ein Ansatz dieser Community Health Nurse. Das ist etwas, das gibt es. Zum Beispiel in Kanada spielen die eine große Rolle, in skandinavischen Ländern, in Großbritannien auch. Dass quasi nicht nur Ärztinnen die medizinische, primärmedizinische Versorgung von Krankheiten übernehmen, sondern auch Pflegekräfte. Im Sinne von, also gerade so mit so einem Fokus auf chronisch erkrankte Menschen, zum Beispiel Diabetes, Schulung oder und so Begleitung von Patientinnen aus einer pflegerischen Perspektive. Und da haben wir jetzt dieses Ding der Community Health Nurse als quasi primäre Ansprechperson auch des ambulanten Gesundheitswesens, auch niedrigschwelliger, längerfristig als so einen Ärztinnenkontakt etabliert. Und dadurch, dass wir einfach die erste quasi Community Health Nurse in Deutschland haben, auch die Möglichkeit, dieses Feld mit zu formen. Mhm. Wir probieren dann natürlich auch die Aspekte der Verhältnisprävention und der sozialen Determinanten von Gesundheit, dass die halt in der Arbeit von der Community Health Nurse sich widerspiegeln. Also das wäre zum Beispiel so eine Perspektive, die wir haben. Dann hast du ganz richtig gesagt, das Hebammenangebot. Das ist, glaube ich, eher so, das entsteht eher daraus, dass wir merken, okay, es gibt krasse Bedarfe. Ne? Also auf der Vettel, es gibt quasi Bedarfe, die wir versuchen können zu decken, wenn es Leute gibt, die sich vorstellen können, dahingehend zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel dadurch entstanden, dass wir eine Gruppe von kritischen Hebammen getroffen haben und die auch auf uns zugekommen sind und eine Person jetzt quasi dieses Angebot aufgebaut hat. Ja, und es wird extrem gut angenommen. Also die ist quasi schon ausgebucht, nur mit, weil es halt sowas vorher einfach noch nicht gab. Und auch da können wir probieren, halt irgendwie neue Strukturen zu schaffen, wie zum Beispiel eine Hebammen-Sprechstunde auch wirklich, oder eine Pflegesprechstunde bei der Community Health Nurse. Auch darüber hinaus wird es auch, also es gibt keine gynäkologische Versorgung, es gibt keine kinderärztliche Versorgung, es wäre nicht nur eine psychologische Beratung, die auch total wichtig ist, aber darüber hinaus ja auch ein Angebot von einer Psychotherapie wichtig. Es gibt, also ich glaube, dass diese Liste könnten wir jetzt unendlich weiterführen. Mhm. Und das ist so eine Sache, die wächst stetig. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist das bei der Stadtteilarbeit auch nicht anders. Ne? Also auch da wäre es halt, gibt es verschiedene Ansätze, da noch weiterzumachen, auch mit anderen Initiativen sich noch mehr zu vernetzen. Und es gibt, glaube ich, noch genügend Perspektiven, in die wir uns quasi jetzt in der näheren Zukunft entwickeln können. Ich finde auch spannend, nochmal zu überlegen, so was es auch nicht nur quasi auf der Vettel bräuchte, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und da finde ich es ein total gutes Beispiel Belgien. Und zwar ist es so, dass in Belgien hat so eine Bewegung von Stadtteilgesundheitskliniken oder wie auch immer man das nennen möchte, schon aus der 68er-Bewegung stammt, angefangen. In Belgien ist das verbunden mit einer kommunistischen Partei, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, nicht nur parlamentarische Politik zu machen, sondern auch gerade irgendwie ihre Mittel zu nutzen, um halt wirklich praktische Arbeit zu leisten. Und die haben angefangen, diese Stadtteilgesundheitszentren aufzubauen. Und in Belgien gibt es 11 Stück davon, über ganz Belgien verteilt, was ja für so ein kleines Land wie Belgien schon eine ziemlich hohe Zahl ist. Und die übernehmen tatsächlich einen ziemlich großen Teil der Gesundheitsversorgung und haben über die Jahre erkämpft, dass sie anders abrechnen können als quasi andere Akteure im ambulanten Gesundheitssystem und haben erkämpft, dass sie eine Abrechnungsmöglichkeit kriegen, die nicht auf einer Pauschale für eine bestimmte Therapie oder Diagnose basiert, sondern über eine Versorgung von einer Bevölkerung. Also die kriegen dafür, dass sie, sagen wir mal, so und so viel 1.000 Leute versorgen im Jahr, einen Betrag, über den sie frei verfügen können. Das führt halt dazu, dass einzelne gesundheitliche Versorgungen profitabler sind als andere. Und genauso wie das im Krankenhaus so ist, dass dann zum Beispiel eine OP oder eine Behandlung irgendwie profitabler ist als eine andere, gerade wenn man sich darauf spezialisiert und die Abläufe standardisiert, gibt es das im ambulanten Bereich auch. Also es gibt einfach bestimmte Patientengruppen, die profitabler sind. Am besten sind Privatpatienten, aber auch zum Beispiel ist es sehr viel besser, wenn man viele jüngere Patientinnen hat, die möglichst einmal im Quartal zum Hausarzt gehen und dann aber quasi weiterhin gesund bleiben oder die eine Erkrankung haben. Und gerade Patientinnen mit vielen verschiedenen Erkrankungen, viele chronische Erkrankungen, die teilweise jeden Tag kommen oder jede Woche kommen, das ist für eine hausärztliche Praxis am unprofitabelsten. Aber gleichzeitig sind es halt auch die Patientinnen, die eigentlich am meisten auf so eine ambulante Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Also total paradox. Und wenn wir es schaffen darüber, dass wir einfach viele Projekte werden, die einen bestimmten Teil der Gesundheitsversorgung übernehmen, dann glaube ich, können wir es auch schaffen, politisch zu intervenieren und also dafür zu streiten, halt solche Formen von Abrechnungsmöglichkeiten zu schaffen, ne, durch Verhandlungen mit Krankenkassen oder der KV.
Ja, das ist ganz gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie eine Frage nach der Möglichkeit, euch zu unterstützen, wohl zu beantworten ist. Und mir blitzte so als schlechter Scherz auf, dass man ja vielleicht das direkt schaffen könnte, indem man möglichst viele Privatpatienten zu euch in die Poliklinik schickt, weil auch ihr die ja dann besser abrechnen könntet, ne? Die dann allerdings ganz normal im Wartezimmer warten wie alle anderen und sich verhalten wie jeder nicht privat versicherte Patient und auch so behandelt werden. Aber andersrum ist natürlich besser, natürlich das System zu ändern. So wie du es gerade aus dem belgischen Beispiel beschrieben hast, das spricht ja alles dafür, an dieser Stelle zu sagen, okay, hier geht es in so einem erheblichen und breiten Maße um das Gemeinwohl, dass die normale Einstufung und Abrechnung an der Stelle nicht funktioniert.
Ja, wir haben auch immer wieder Leute, die darüber zu uns kommen, weil sie sagen, wir finden das Projekt so cool und was ich auch total nachvollziehen kann und wollen euch halt darunter unterstützen, dass wir zu euch uns halt hausärztlich anbinden lassen. Aber wir haben halt auch einfach eine Verantwortung gegenüber der Versorgung der Fälle uns quasi genommen, würde ich schon sagen. Und mittlerweile nehmen wir auch nur noch Patientinnen, die tatsächlich auf der Fälle wohnen, weil es davon, also gerade wenn wir neue Patientinnen aufnehmen, die schon bei uns angebunden sind, die schicken wir jetzt nicht weg, aber neue Patientinnen nehmen wir nur noch von der Fälle auf, weil wir dieser Unterversorgung gerecht werden müssen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, bei uns Fördermitglied zu werden, was ich jetzt. Also wenn jetzt jemand das hört und denkt, ja, das will ich unbedingt unterstützen. Aber genau, gesellschaftlich wäre es am hilfreichsten, quasi tatsächlich systemrelevante Veränderungen herbeizuführen. Was man natürlich aber auch sagen muss, ne, dass auch das beste und solidarisch funktionierende Gesundheitssystem kann im Kapitalismus immer nur einen Teil bringen, solange es soziale Ungleichheit gibt und solange es Diskriminierung gibt, solange es schlechte Arbeitsverhältnisse gibt und schlechte Wohnverhältnisse gibt, werden Menschen deswegen früher sterben und stärker oder früher erkranken. Und gesundheitliche Gleichheit kann man nur schaffen, indem man den Kapitalismus und diese Ökonomisierung der Gesellschaft überwindet.